Ja, wir wollen heute Abschluss machen von unserer Predigtreihe über die sieben Ich-Bin-Worte Jesu. Heute das siebte, ich bin der Weinstock. So, wir werden heute deswegen Abendmahl feiern. Nee, nicht deswegen, aber ist einfach nochmal was, wo wir hinterher das ganz praktisch umsetzen können. Dieses Wort, was Jesus oder auf was diese Predigt jetzt beruht, ich bin der Weinstock oder der wahre Weinstock, finden wir in Johannes 15. Und wer seine Bibel dabei hat, und es gibt ja noch welche, die tatsächlich noch Bibeln haben, vielen Dank, jawohl, oder die von mir aus auch ein Handy dabei haben, ihr dürft das jetzt rausholen und mal nachschlagen. Johannes 15, ab Vers 1. Und ich lese 16 Verse, ich werde nicht Vers für Vers durchgehen, aber einfach um des Zusammenhangs willen, finde ich ganz hilfreich, dass wir das gemeinsam lesen. Johannes 15, 1 bis 16. Da sagt Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab. Und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist. Und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was der Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt, dann wird der Vater euch alles geben, was ihr in meinem Namen bittet. Vater, und jetzt bitten wir dich einfach, dass du dieses Wort für uns verständlich machst, Herr, dass du es an uns segnest, dass es in unsere Herzen fällt, dass es Wurzeln schlägt und Frucht bringt. Amen. Ja, Weinstock. Wer von euch hat einen Weinstock daheim, weiß ich? Wir haben auch einen. Wir haben allerdings noch nie Wein draus gemacht. Und ich glaube, essen kann man die bei uns jedenfalls auch nicht so wirklich. Wir haben das mal, die Rebe, die haben wir mal gewonnen oder bekommen für eine Weinverkostung in unserem Haus. War ganz interessant, da haben wir viel über Wein gelernt. Für den Verkäufer war es etwas frustrierend. Wir wollten hinterher dann 6 Einheiten kaufen. Er dachte an Kisten, wir dachten an Flaschen. Wir sind nicht so die großen Weintrinker. Aber seitdem haben wir eine Weinrebe daheim. Und ja, allerdings wird die nicht übermäßig gepflegt, aber sie sieht ganz nett aus im Haus. Ja, Jesus spricht hier davon, dass da ein Weinstock ist und dass bei diesem Weinstock es darum geht, dass er Frucht bringt. Und ich glaube, also wir haben die Rebe jetzt einfach so aus Ziergründen oder dass es schön aussieht. Aber typischerweise hat man eine Weinrebe nicht deswegen, dass sie schön aussieht, sondern dass sie Frucht bringt. Dass Trauben rauskommen und die Trauben nach Möglichkeit auch noch süß schmecken. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist derjenige, der das gepflanzt hat, nicht so glücklich. So, bevor wir uns auf dieses Bild genauer einlassen und uns ein bisschen genauer angucken, um was es da geht und was Jesus uns damit sagen will, wollte ich ganz kurz noch einen kleinen Vorgriff machen, denn dieses Bild von diesem Weinstock, das hat Jesus nicht erfunden, sondern das finden wir in der Bibel an verschiedenen anderen Stellen bereits im Alten Testament. Und zwar finden wir das zum Beispiel im Psalm 80, Vers 9, für diejenigen von euch, die mitschreiben, wir werden das jetzt nicht lesen, oder auch für diejenigen, die sich die Predigt dann im Internet anhören oder die CD davon holen. Psalm 80, Vers 9, wie gesagt, Jesaja 5, Vers 1 bis 7, ist eine ganz ausführliche Stelle eigentlich, wo Gott was darüber sagt, dass er einen Weinberg gepflanzt hat und dieser Weinberg ist Israel und dass er mit dem Weinberg eben überhaupt nicht zufrieden ist, weil die Frucht nicht so ist, wie er sich das vorgestellt hat, weil die Trauben eben nicht süß sind und so weiter und so fort. Und dann kommt auch so ein ganz markanter Satz, Jesaja 5, Vers 2 am Ende, da heißt es, dann hoffte er, also er spricht hier von sich in der dritten Person, dass der Weinberg süße Trauben brächte, doch er brachte nur saure Beeren. Wir sagen immer Hengstenberg Nordhang. So, da kannst du vielleicht noch Essig draus machen, wenn du Glück hast oder irgendwie, aber du bist jedenfalls nicht zufrieden. Und so geht es diesem Weingärtner, in dem Fall Gott auch mit seinem Volk. Und die Konsequenz, die Gott aus diesem Erleben mit dem Weinberg Israel zieht, ist, dass Gott sich von diesem Weinberg abwendet. Er sagt, ich werde die Mauer abreißen drumherum, ich werde den Schutz wegnehmen und dann kommen die wilden Tiere und trampeln da drin rum und machen den Weinberg kaputt und ich überlasse den jetzt einfach seinem Schicksal. Also Gott vernichtet den Weinberg nicht, sondern er nimmt einfach seinen Schutz weg. Und das ist genau das, was mit Israel passiert ist. Gott hat seinen Schutz weggenommen, die Nationen um Israel herum, die viel stärker waren, die sind gekommen, sind in Israel eingefallen, haben letztendlich das Volk Israel deportiert und alle möglichen Dinge gemacht. Und deswegen geht es in diesem Abschnitt, den wir heute besprechen, eben nicht nur um uns und dass wir persönlich eben Frucht bringen, sondern es geht auch um diesen Traum, den Gott hat, dass er ein Volk hat, was sein Weinberg ist. Und Gott hat diesen Traum nicht aufgegeben und er hat einen neuen Weinberg, wenn du so willst, er hat einen einzelnen Weinstock gepflanzt, nämlich Jesus, und er fängt jetzt was Neues an, nachdem er diesen alten Weinberg aufgegeben hat. So, es geht auch um diesen alten Bund und diesen neuen Bund und auch deswegen ist es ganz gut, dass wir heute dieses Abendmahl feiern, wo auch von diesem Bund die Rede ist und wo Gott uns einfach diesen neuen Bund anbietet. Aber lass mich eins sagen, weil mir das wichtig ist, das ist kann heute nicht das Thema sein. Ich habe mir überlegt, ich hätte heute viel in diese Predigt reinpacken können und dann wären wir wahrscheinlich um eins oder um zwei noch da gewesen. Das werde ich nicht tun. Aber so ein paar Dinge möchte ich einfach andeuten. Aber wir streifen das jetzt mal ganz kurz auch unser Verhältnis zu Israel. Weil ich weiß, dass da heute auch in der christlichen und in der weniger christlichen Welt so einige Vorstellungen grassieren, die wir einfach ein bisschen gerade rücken müssen. Ich fange mal mit dem an, was uns vermutlich relativ selten betrifft, aber was wir heute auch mehr und mehr hören. Das ist nämlich das, dass zum Beispiel das Volk Israel gar keinen Anspruch auf dieses Land hat. Die Palästinenser vertreten das ganz vehement. Die sagen, also diese historischen Ansprüche, die da gestellt werden, die sind vollkommen aus der Luft gegriffen. Und Israel hat mit dem Land da gar nichts zu tun. Die Juden haben überhaupt gar keinen Anspruch. König David hat nie existiert und so weiter und so fort. Und da müssen wir einfach sagen, also die historischen Tatsachen sprechen eine andere Sprache, die Ausgrabungen sprechen eine andere Sprache, die biblische Offenbarung spricht eine andere Sprache. So, Israel ist das Volk Gottes gewesen, ist es immer noch. Gott hat dieses Volk eine Zeit lang auf die Seite gesetzt und er hat 2000 Jahre lang jetzt gesagt, ich mache was Neues, ich mache einen neuen Bund. Ich nehme ein Volk, was bisher kein Volk war und ich mache es zu meinem Volk. Und Jesus sagt, er wird aus diesen beiden, nämlich aus den Juden und aus den Nichtjuden oder aus den Heiden, wie das auch bezeichnet wird, er wird daraus eins machen. Er wird eine Herde machen unter einem Hirten. Und das ist das Ziel, was Gott hat. Gott hat nicht das Ziel, Israel zu vernichten und die für alle Ewigkeiten irgendwie zu vernichten, sondern er hat sie eine Zeit lang auf die Seite gesetzt, jetzt ungefähr 2000 Jahre, seit Jesus gestorben ist. Und er fängt was Neues an. Er dehnt quasi sein Gebiet aus, arbeitet nicht nur mit den Juden, sondern jeder hat die Chance, zum Volk Gottes zu gehören, der dieses Angebot in Jesus annimmt. Und am Ende der Zeiten wird er sich seinem Volk wieder zuwenden. Und jetzt komme ich auf das andere Extrem, auf diejenigen, die sagen, dass Juden also ganz grundsätzlich gerettet sind und dass wir auch den Juden überhaupt nichts von Jesus erzählen müssen. Und auch da ist die Bibel anderer Meinung. Paulus sagt, er wäre bereit, selber die Verdammnis auf sich zu nehmen, wenn er damit seinen Volksgenossen oder wie man das sagt, den Leuten aus seinem Volk, den Juden, das Heil vermitteln könnte. So, das heißt, Paulus war offensichtlich der Ansicht, dass ein Jude nicht nur deswegen, weil er Jude ist, im Paradies sein wird, sondern Paulus war der Ansicht, dass auch die Juden, wenn sie sich nicht zu Jesus bekehren, das gleiche Schicksal erleiden wie jeder andere Mensch auf dieser Welt auch, nämlich, dass sie die Früchte ihrer Sünde tragen müssen. So, am Ende der Zeiten, manche von euch haben das von mir auch schon gehört, da wird dieses Werk oder dieses Arbeiten Gottes mit den Heiden, mit uns ein Ende haben. Die Gemeinde wird entrückt, das ist meine Überzeugung. Ich weiß, dass es da Leute gibt, die das anders sehen, aber das ist meine Überzeugung. Ihr prüft es und bildet euch selber ein Urteil. Und nachdem die Gemeinde weg ist, wird sich Gott seinem Volk wieder zuwenden und wird mit den Juden weiterarbeiten und die letzten 7 Jahre hier auf dieser Welt was tun. Also, aber das ist heute nicht unser Thema, das nur am Rande. Also das ist einfach so dieser Weinstock, dieses Bild des Weinstocks, was wir im Alten Testament schon finden und wo Gott jetzt einen neuen Weinstock gepflanzt hat und wo Gott mit uns, den Heiden, den Nichtjuden arbeitet und wo wir zusammen, ein anderes Bild, was Paulus gebraucht, ist das des Ölbaums, wo er sagt, die wilden Zweige, das wären in dem Fall wir, die sind eingepfropft in den alten Ölbaum und wir kriegen jetzt quasi den Saft aus dieser gleichen Wurzel und am Ende gibt es einen Baum mit natürlichen und mit wilden, in Anführungszeichen, Trieben. Und das ist das, was Jesus machen will. Er will aus den Juden und den Nichtjuden ein Volk machen, eine Herde machen mit einem Hirten. Also das einfach so kurz vorausgeschickt, um dieses Bild vom Weinstock auch richtig einordnen zu können. Und unsere Haltung, finde ich, zum Volk Israel ist auf der einen Seite, dass wir sie nicht ablehnen, dass wir nicht überheblich sind, so wie Paulus auch sagt. Er sagt, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Das müssen wir einfach anerkennen, das müssen wir uns klar machen immer wieder. Und auf der anderen Seite, dass wir sie einfach segnen und dass wir Respekt haben, dass wir anerkennen, dass sie in Gottes Augen was Besonderes sind. Und dass es da keine Rivalität gibt oder keine Eifersucht oder sowas, sondern dass wir einfach sehen, dass Gott mit allen Menschen was Gutes vorhat. So, kommen wir zum eigentlichen Text. Bereits am Anfang, da steht hier ein Vers, ich weiß nicht, ob du den so gehört hast, ob du den bedrohlich fandest, aber schon im zweiten Vers heißt es, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, die schneide ich ab. Und dann am Ende, da werden sie ins Feuer geworfen und verbrennen und so. Und manche von uns, die sind ja schon ein bisschen älter und vielleicht auch schon ein bisschen älter im Glauben und die haben schon vielleicht auch die eine oder andere Predigt über das Thema gehört. Ich muss euch sagen, wie ich aufgewachsen bin, geistlich aufgewachsen, also nicht in meiner Kindheit, aber als ich relativ neu im Glauben war, da bin ich mit viel Druck aufgewachsen. Weil es ist eins klar, also diese Frucht, das sind Menschen, die du zu Jesus führst. Wie viele Menschen hast du denn schon zu Jesus geführt, lieber Bruder, liebe Schwester? Was, noch keinen? Du wirst im Feuer landen. Also versteht ihr, das hat man nicht so gepredigt, aber es war relativ klar, so Jesus sagt ja, du musst Frucht bringen und wenn du nicht genug Frucht bringst, dann hast du ein großes Problem. Und deswegen möchte ich heute ein bisschen was zu dieser Frucht sagen. Ist die Frucht, die Jesus hier meint, sind es Bekehrungen, sind es Menschen, die wir zum Herrn geführt haben oder ist es was anderes? Ist es ein Abschnitt, der uns unter Druck bringt, der uns anspornt, der uns dazu drängt, Dinge zu tun oder zu lassen? Oder was machen wir mit diesem Abschnitt? Wenn du heute Morgen hier sitzt und überhaupt keinen Druck kennst und den zum ersten Mal gehört hast und du diesen Abschnitt auch toll fandest und der dich überhaupt nicht besorgt gemacht hat, dann hör einfach an diesen Stellen ein bisschen weg. Das ist für die Leute, die da einfach ganz, ganz anders geprägt sind, wie ich es eben war und vielleicht wie es bei dir auch war. Lass mich eins sagen, der Text spricht davon, dass Reben abgeschnitten werden. Der Text spricht davon, dass wir die zusammensammeln und dass sie verbrannt werden. Aber deswegen war mir es wichtig, den ganzen Text zu lesen. ich weiß nicht, ob du das wahrgenommen hast, aber der ganze Text macht in meinen Augen keine Angst. Der Text redet von Freude, der Text redet von Beziehung, der Text redet davon, dass wir nicht was tun müssen, sondern dass was passiert. Wer von euch war schon mal in einem Weinberg oder alternativ dazu in einem Obstgarten oder irgendwo, wo Früchte wachsen? Erdbeerplantage? Avocado-Plantage oder irgend so was. Genau, alles klar. So, und jetzt möchte ich mal bitten, erinnert euch mal ein bisschen zurück, was ihr gehört habt in dieser Plantage oder auf dem Feld. Habt ihr gehört, wie die Pflanzen stöhnen und sagen, oh, wir müssen Frucht bringen? Ich habe sowas noch nicht gehört. Also jetzt kannst du sagen, es liegt daran, dass Pflanzen typischerweise nicht reden können, aber das ist total anstrengend für Pflanzen, Frucht zu bringen. Wisst ihr, in dem Bild vom Fruchtbringen, da höre ich was anderes. Und Jesus sagt, wenn du in mir bleibst, dann wirst du Frucht bringen. Oder habt ihr es auch gehört? Ich habe es vorher vorgelesen. Lest ihr diesen Abschnitt nochmal durch. Der ganze Abschnitt, der redet für mich nicht davon, dass wir uns anstrengen müssen, um Frucht zu bringen, sondern er redet davon, wenn du in mir bleibst, und das ist alles, was ich von dir will, ich werde am Schluss nochmal darauf zurückkommen, wenn du in mir bleibst, dann wirst du Frucht bringen. Also das, was uns Jesus hier sagen will, ist nicht streng dich an, sondern das, was Jesus uns hier sagt, ist bleib in mir. Also, die Handlungsanweisung, die uns Jesus gibt, ist nicht, tu was, streng dich an, sondern die ist eigentlich, wenn man ganz böse sein will, sogar noch schlimmer, tu nichts, nämlich bleib in mir. Lauf nicht weg. Halt still, bleib da. Es geht also nicht um so einen frommen Druck, es geht nicht um Leistung, sondern es geht um Beziehung. Manche von euch haben Kinder. Kleine Kinder. Und wenn man mit kleinen Kindern spazieren geht, dann nimmt man die jedenfalls in einem gewissen Alter an die Hand. Und wenn es in die Stadt geht, oder ich erinnere mich noch an eine Bergtour, die wir gemacht haben, dann hältst du die Kinder an der Hand. Und das Einzige, was du möchtest, ist, dass die Kinder nicht loslassen. Das Wichtigste, was die tun, ist nicht, dass die, keine Ahnung, was alles anstellen. Das Wichtigste ist, dass sie an deiner Hand bleiben. Und dann bist du als Vater, als Mutter schon mal ganz zufrieden, wenn sie das tun. Meine große Tochter Diana, wir haben uns erst kürzlich wieder unterhalten über Ausflüge und so, und da sagt sie, eine Sache erinnert sie sich immer noch sehr gut, also weniger aus der eigenen Erinnerung, als weil wir es halt auch ab und zu thematisiert haben. Wir waren auf einer Tour und waren auf dem Rückweg und waren an einer relativ engen Stelle, und dann ist uns jemand entgegengekommen und der hat entweder mein Kind nicht gesehen oder war einfach ein bisschen egoistisch oder wie auch immer, und hat sie an den Rand gedrängt, und ich konnte gerade noch zupacken. Ansonsten wäre sie 200 Meter abgestürzt. So, versteht ihr, es geht nicht darum, dass wir von den Kindern erwarten, dass sie, was weiß ich, was alles leisten, sondern wir erwarten, dass sie an der Hand sind, weil sie da sicher sind, weil sie da Verbindung haben. Und in dem Fall, bei dem Weinstock, da geht es darum, dass die Rebe von dem Weinstock den Saft kriegt und deswegen wachsen kann und Frucht bringen kann. Und wenn du, also bei mir oben an meinem Arbeitszimmer, da wächst eben auch der Wein so vorbei unter Efeu und so. Und wenn es mir in meinem Zimmer dann manchmal zu dunkel wird, dann greife ich schon mal raus und reiße so ein paar Zweige ab, die mich stören, oder man schneidet sie weg oder so. Und dann kann ich die unten auf die Terrasse legen. Und wisst ihr, was da passiert mit den Zweigen? Die wachsen nicht mehr, und da wachsen auch keine Früchte oder sonst irgendwas, sondern die vertrocknen, weil sie keine Verbindung mehr zum Weinstock haben. Und das ist das Bild, was Jesus uns hier gibt. Er sagt nicht, du blöde Rebe, warum bringst du keine Frucht und streng dich gefälligst mal ein bisschen an, sondern er sagt, hör mal, wenn du nicht an mir bleibst, dann hast du gar keine Chance, Frucht zu bringen. Das Einzige, was ich von dir möchte, ist, dass du bei mir bleibst, dass du an mir bleibst, dass du Verbindung zu mir hältst. Natürlich können diese Bekehrungen, von denen ich vorher gesagt habe, gemein sein mit dem Fruchtbringen. Man sagt ja auch, wenn ein Apfel Frucht bringt, dann kommen da neue Äpfel raus. Also logisch, wenn ein Christ Frucht bringt, kann er nicht gemeint sein, dass neue Christen da draus rauskommen. Aber im ganzen Text, wenn ihr den durchlest, also ich habe jedenfalls nichts wirklich gefunden, da kommt in meinen Augen gar keine Andeutung davon vor, dass es hier davon geht, dass wir Menschen bekehren müssten. Lies den Text nochmal in aller Ruhe durch. Wenn du einen anderen Eindruck hast, darfst du mich gerne kontaktieren. Wir können gerne darüber reden. Aber ich finde, in dem ganzen Text, da kommt nichts in dieser Richtung vor, dass Jesus sagt, Leute, ihr müsst euch anstrengen, dass andere Menschen sich durch euch bekehren. Und wenn du schon eine Weile bei uns in der Gemeinde bist, dann kennst du einen meiner wichtigsten Sprüche, die Bibel legt sich selber aus. So, lasst uns anschauen, was die Bibel über Frucht sagt. Also ich habe einfach mal nach Frucht geschaut, vor allem im Neuen Testament, und habe geguckt, welche Bibelstellen gibt es denn zum Thema Frucht. Da findest du ganz verschiedene Sachen auch. Und es gibt so ein paar, die zu unserem Text auch wirklich eine Beziehung haben. Und ich möchte da ganz ehrlich sein, 1. Korinther 16, 15, da finden wir tatsächlich eine Stelle, in der die Rede ist, dass einer die erste Frucht in einem bestimmten Landstrich war. Also da geht es tatsächlich darum, dass Menschen als Frucht bezeichnet werden. Paulus hat dort gepredigt, da hat sich jemand bekehrt und der erste sozusagen, sagt er, das war die erste Frucht in, keine Ahnung, ich glaube Achaia war es oder sowas. Ja, sowas gibt's. Aber die meisten Stellen, die ich gefunden habe, die beziehen sich auf ein bisschen was anderes. Zum Beispiel Kolosser 1, Vers 10. Da redet Paulus von guten Werken. Also er sagt, die Frucht, die wir hervorbringen, sind gute Werke. Oder Hebräer 13, Vers 15, da sagt er, die Frucht der Lippen ist, dass wir Gott preisen. Oder Hebräer 12, Vers 11, da sagt er, die Frucht unseres Lebens ist Frieden und Gerechtigkeit. Galater 5, 22, 23 brauche ich jetzt vermutlich euch nicht wirklich vorlesen, mache ich aber trotzdem. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dem allem widerspricht das Gesetz nicht. So, was ich sehe, was die Bibel an Frucht uns nennt, das sind alles Auswirkungen unseres Lebens. Hat unser Leben die Auswirkung, dass sich Menschen in unserem Umfeld Jesus zuwenden? Hoffentlich. Natürlich, ist das schön. Das ist eine Frucht, eine Auswirkung. Wenn wir uns die restlichen Sachen anschauen, dann sehen wir aber auch, dass die anderen Dinge, von denen wir gehört haben, dass wir anfangen, Gott zu loben, dass wir ihn preisen, dass wir gute Dinge über ihn sagen, dass wir gute Werke tun, dass wir ihm gehorsam sind und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die erwachsen aus einer Verbindung, die wir mit ihm haben. So, wenn wir jetzt unseren Text selber anschauen, habt ihr vielleicht gemerkt, da ist am Anfang ganz viel von dem Weinstock die Rede und von Frucht bringen und so. Und dann habt ihr vielleicht gedacht, na jetzt geht es aber nicht mehr um Frucht bringen, da kommen ja ganz andere Dinge, da steht überhaupt nichts mehr vom Weinstock und von Frucht und so. Und dann ganz zum Schluss kommt Jesus wieder auf dieses Thema zurück mit dem Weinstock. Letzten Vers eigentlich so. Und dazwischen redet er von ganz vielen anderen Dingen. Und wenn wir uns diese anderen Dinge, die da offensichtlich dazwischen sind und die Jesus offensichtlich als wichtig erachtet und zu diesem Weinstock gehörig erachtet, wenn wir uns die mal anschauen, dann stellen wir fest, da geht es um Gebetserhörung. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch bleibe, dann werdet ihr Frucht bringen und ihr werdet bitten, was ihr wollt und Gott wird es euch geben. Da geht es um Jüngerschaft. Ihm nachzufolgen, ihm ähnlicher zu werden. Das zu tun, was er auch tut. Da geht es um die Verherrlichung Gottes. Darin wird Gott verherrlicht, sagt er. Da geht es um die Liebe. In mehreren Versen hier. Es geht um das Halten der Gebote. Also es geht um ganz, ganz viele Dinge, die Jesus hier anspricht, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so sehr was mit der Frucht zu tun haben, aber die ganz sicher mit dieser Frucht gemeint sind. So, was Jesus uns hier eigentlich sagt ist, bleib in mir, halt die Verbindung mit dir, dann wird mein Saft durch dich strömen, dann wird mein Leben in dir aktiv sein, dann wirst du dich verändern. Und dann werden Dinge in deinem Leben entstehen, die vorher nicht da waren. Also Frucht. Du hast einen Baum, jetzt ist es eigentlich schon fast zu spät in der Natur, die hängen da schon oder stehen oder liegen, wie auch immer die Früchte dann sind. Und die waren vorher nicht da. Wenn du so einen Apfelbaum zum Beispiel, der hat am Anfang nur Blätter, dann kommen die Blüten, dann werden die Blüten bestäubt und dann fängt aus diesem Fruchtknoten an, ein Apfel zu wachsen. Bei den Trauben weiß ich nicht genau, aber die wachsen da eben auch irgendwann mal. Anfangs sind eben keine da, die werden ja abgeschnitten bei der Weinlese. Und dann irgendwann kommen die wieder und dann fangen die an zu wachsen und dann gibt es erst so kleine Träubchen und dann werden die immer größer und dann füllen die sich. Und dann irgendwann, wenn sie genug Sonne getankt haben, dann werden die auch süß. So, das heißt, es geht hier um Wachstum, geht um Dinge, die in unserem Leben entstehen, die vorher nicht da waren. Das heißt, es geht Jesus hier um Veränderung. Es geht darum, dass Dinge wachsen, die du vorher nicht hattest, oder auf der anderen Seite, er spricht auch von Reinigung, dass Dinge wegkommen, die eigentlich nicht dazugehören. Wir hatten früher in unserem Hauskreis, in dem wir waren, einen Mann, der selber früher Wein angebaut hat. Also er war nicht wirklich Weingärtner, aber er hat eine kleine Landwirtschaft gehabt und er hat unter anderem auch ein kleiner Weinberg dazugehört. Und dann hat er gesagt, Leute, wie sieht denn eure Rebe aus? Das ist ja furchtbar. Wann habt ihr die das letzte Mal beschnitten? Und wir, beschnitten? Ich kenne Beschneidung bisher als ganz was anderes. Sagt er, doch, muss man machen, sonst da wird ja nie was draus. Und dann hat er da geschnitten. Habt ihr schon mal gesehen, wie ein Weinstock beschnitten wird? Da blutet dir das Herz. Oder auch Obstbäume. Also wenn du da einen Fachmann ranlässt, da hast du nachher nur noch einen Stumpf übrig. Also furchtbar. Da wird ganz viel weggeschnitten und du denkst dir, oh, die schöne Pflanze wird ganz kaputt gemacht. Aber am Ende dient es dazu, dass richtig viel Frucht kommt. Und nun weiß ich nicht, wie viel Gott in deinem Leben wegschneiden muss. Ich wünsche dir, dass da nicht viel ist und dass du schon gut getrimmt bist oder so. Aber das ist auch was Jesus sagt. Es geht nicht darum, dass du bestraft wirst. Es geht nicht darum, dass Gott dir wehtun will oder was weiß ich. Es geht darum, dass du Gott verherrlichst mit deinem Leben und dass das, was aus deinem Leben rauskommt, was Gutes ist. Und all das, was eben nicht so gut ist, was nicht so viel taugt, das sagt der Weingärtner, du weißt was, das schneidet man weg, das nimmt bloß Kraft weg. Wir wollen uns auf die Triebe konzentrieren, die Frucht bringen nachher, die was Positives bringen, die dir letztendlich auch für die Ewigkeit was geben, was übrig bleiben wird. Und das ist das, was der Winzer macht. Er schneidet die Triebe weg, die nur Blätter und eben Grünzeug produzieren. Und er lässt die übrig, wo nachher wirklich die Kraft durchfließen muss, dass es einen richtig gute Trauben und einen richtig guten Wein gibt. Und jetzt ist die Frage, was ist unsere Aufgabe? Was müssen wir eigentlich tun? Ich hätte euch gern noch ein Theaterstück gezeigt, aber das ist ein Mehrpersonenstück und das hätte auf die Schnelle nicht mehr funktioniert. Aber ich erzähle euch das kurz. Ich habe es vor vielen Jahren von einer Truppe von Jugend mit einer Mission gesehen und es war so eindrücklich, das hat mich echt gepackt. Da waren verschiedene Weinstöcke, die standen da so rum, gespielt halt von irgendwelchen Leuten. Und dann war einer dabei, der ist nicht dort geblieben, wo er hätte sein sollen, sondern ist so ein Stück auf die Seite gegangen. Und dann kam der Weingärtner und hat so ein bisschen gegraben und gedüngt und was weiß ich. Und dann plötzlich ging es bei einem los. Also es war so eine Pantomime und du hast förmlich die riesengroße Traube gesehen, die da aus seinem Arm rauskam. Und dann ging es bei allen los und jeder hat Frucht getragen, außer dem einen, der sich da ein bisschen wegbewegt hat. Und der hat dann genau das gemacht, was ich vorher euch gefragt habe, ob ihr das schon mal in einem Obstgarten irgendwo gesehen habt, der hat sich angestrengt und es kam halt nichts. Und dann kam der Weingärtner und er hat die schönen Früchte gesehen, hat sich gefreut und dann kam er eben zu dem einen und da war nichts und da war er böse und so. Ihr könnt euch das, glaube ich, so ein bisschen vorstellen. Und dann ging es eben so um diese Spannung, was muss dieser Weinstock jetzt machen? Und er hat sich halt angestrengt und angestrengt und angestrengt und es kam halt nichts. Und es ist ein gutes Stück, also es gab ein Happy End. Er hat sich einfach wieder zurückbewegt, ist wieder dorthin gegangen, wo er eigentlich hingehört, hat die Verbindung sozusagen wiederhergestellt und plötzlich kam bei ihm die Frucht auch. So, ich fand es so eine schöne Versinnbildlichung dessen, was Jesus uns hier sagt. Jesus sagt eben nicht, wenn ihr nicht genügend Frucht habt, ja, müsst ihr euch halt ein bisschen mehr anstrengen, müsst ihr ein bisschen mehr Bibel lesen. Müsst ihr ein bisschen mehr beten, ein bisschen mehr in Gottesdienst gehen, ein bisschen mehr spenden, ein bisschen mehr gute Taten, ein bisschen mehr dieses, ein bisschen mehr jenes. Wenn du diesen Text durchliest, dann stellst du fest, dass Jesus von all dem nichts sagt. Wir lesen den nochmal. Lesen nicht alles, Aber ich lese den Text nochmal vor und dann versuch mal zu hören, was Jesus sagt. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab. Und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. So, wie viel Bibel lesen müssen wir? Jesus sagt nicht, du musst mehr Bibel lesen. Er sagt, du bist rein durch das Wort, was ich zu euch geredet habe. Hilft uns Bibel lesen? Ah, natürlich hilft uns das. Wie viel Bibel muss ich denn lesen? Ja, wie viel musst du? Du musst gar nicht. Aber wenn du wachsen willst, wenn du willst, dass dir das Wort hilft, wenn du willst, dass das Wort dich reinigt, ja, dann lies die Bibel. Lies so viel, wie du magst. Du musst nicht, aber es hilft dir. Versteht ihr den Hintergrund? Jesus setzt uns nicht unter Druck und sagt, du musst so und so viel tun, sondern er sagt, das ist was, was dir hilft, rein zu sein. Bleibt an mir, dann bleibe ich in euch. Er sagt nicht, tu dieses, tu jenes, er sagt, bleib in mir. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, hier noch eine kleine Warnung, versuch's gar nicht erst, du kannst es nicht. Sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, er sagt es nochmal, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Was müssen wir tun? In ihm bleiben. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und verdorrt. Man sammelt sie und man wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, also da ist wieder, da kannst du das Bibellesen drin sehen, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. So, und dann kommt es mit der Liebe und so. Und dann ganz zum Schluss sagt Jesus nochmal, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. So, Jesus sagt in dem ganzen Abschnitt eigentlich nirgends irgendwas von streng dich an. Er sagt, macht euch auf. Er sagt, bleibt in mir. Aber für mich hat es eher was mit einer Haltung, mit einer Einstellung, mit einer Prägung zu tun, als damit, dass ich sage, ich muss das und ich muss mehr und ich tue nicht genug und so. Nochmal, keine Pflanze auf dieser Welt, die ich gesehen habe, die ächzt und stöhnt, um Frucht zu bringen. Was muss man denn mit einer Pflanze machen, damit sie Frucht bringt? Ich bin jetzt kein großer Gärtner vor dem Herrn. Natürlich, ihr sagt jetzt, man muss düngen, man muss Unkraut jäten oder was weiß ich was. Ich würde mal eine ganz andere Antwort geben. Was muss ich machen, damit eine Pflanze Frucht bringt? Ja, jetzt denken wir mal nicht so an Äpfel und Gurken und Tomaten. Denken wir mal an so schöne Früchte wie, oder so schöne Blumen wie Löwenzahn. Was tut ihr denn, damit euer Löwenzahn Frucht bringt? Du sagst jetzt, die Frage ist falsch gestellt. Was tue ich, damit der keine Frucht bringt? Und versteht ihr, das ist Natur. Was tut die Natur oder was tut die Pflanze, damit sie Frucht bringt? Die wächst einfach. Wenn die Bedingungen da sind, wenn die Wurzeln da sind, wenn der Saft kommt, wenn das Wasser da ist und das Licht da ist und die Nährstoffe da sind, dann ist es gar keine Frage, ob diese Pflanze Frucht bringt. Die wird Frucht bringen. Und zwar, weil es in ihr genetisch verankert ist, dass sie Frucht bringt. Die muss sich nicht anstrengen. Du musst nicht aufs Feld gehen und zu dem Korn sagen, nun wachs mal, bring Frucht. Ich habe noch keinen Bauer gesehen, der sowas macht. Das Einzige, was der Bauer oder der Gärtner oder der Hobbygärtner, wer auch immer tut, ist, dafür zu sorgen, dass die Pflanze genügend Nährstoffe hat, dass sie genügend Licht kriegt, dass es kein Unkraut gibt, was da irgendwie stört. Man tut vielleicht noch was gegen Schädlinge oder sowas. Das heißt, man tut eigentlich alles, um die Pflanze zu schützen vor negativen Einflüssen. Oder ihr auf der anderen Seite eben das Umfeld zu geben, dass sie wachsen kann. Aber ansonsten muss ich nichts tun. Die Frucht kommt automatisch. Doch eins habe ich mal getan, während meiner Zivildienstzeit. Da hatten wir Tomaten im Gewächshaus und da durfte ich dann Bienchen spielen. Bin dann durch die Reihen gegangen und habe Bienchen gespielt und habe die da bestäubt und einfach so. Aber selbst das muss man in der Natur eigentlich nicht machen, weil das die Natur selbst tut. Also, Was könnte denn alles passieren mit der Pflanze, damit sie keine Frucht bringt? Jesus spricht davon, die bleibt nicht am Weinstock. Die wird entwurzelt, die wird irgendwie abgetrennt. Die Verbindung wird gestört. Das ist bei uns geistlich auch so. Wenn die Verbindung zu Jesus gestört ist, dann wird es mit der Frucht schwierig. Es gibt Parasiten, die den Saft raussaugen, die Pflanze kaputt machen. Es gibt irgendwelche Pilze oder sonst irgendwas, die Pflanze letztendlich kaputt machen. Es gibt Umwelteinflüsse, die schädlich sind. Und ja, da achten wir drauf, dass das nicht passiert. Und das ist vielleicht auch für unsere Pflanze gut, dass wir einfach darauf achten, dass wir die Parasiten fernhalten, dass wir das Unkraut aus unserem Leben raushalten. Aber selbst das in unserem Text, da wird eigentlich nichts davon gesagt, dass es der Weinstock selber macht. Manche Dinge, auf die haben wir selber Einfluss, möchte ich uns auch empfehlen, dass wir ein bisschen darauf achten. Aber eigentlich ist das nicht so sehr unsere Aufgabe, sondern eigentlich ist es unsere Aufgabe zu sagen, ich gucke, dass ich Sonne habe, ich gucke, dass ich Nährstoffe habe und ich gucke, dass ich an Jesus bleibe. Und der Rest, der ist genetisch angelegt, da brauche ich nicht mich anzustrengen, sondern das wird geschehen. Die Frucht des Geistes, die wächst. Ich möchte eine Geschichte erzählen von einem Mann, der, keine Ahnung, typischerweise spielt sowas im Urwald. Also die Geschichte ist vermutlich so auch nie passiert, aber sie hilft uns jedenfalls, das zu verstehen. Ein Mann kommt zu einem weit entlegenen Stamm, verlegen wir es mal, anstatt nach Afrika, nach Südamerika, irgendwo im Urwald. Und er predigt dort das Evangelium und aus diesem Stamm bekehrt sich genau einer. Und der Missionar muss wieder gehen und nach etlicher Zeit kommt er zurück und ist ganz in Sorge, ob dieser eine, der sich dort bekehrt hat, wohl auch dem Glauben treu geblieben ist. Und dann trifft er ihn wieder und dann fragt er ihn, und wie geht's so? Und er sagt, ja, geht so, mal besser, mal schlechter. Sagt er, und wie sieht's so glaubensmäßig aus? Und er sagt, weißt du, ich habe so den Eindruck, dass in mir zwei Tiere sind, die gegeneinander kämpfen. Das Gute, was am Glauben bleiben will, und das ein böses Tier, was irgendwie wieder zurück will. Und der Missionar ist dann ganz in Sorge und fragt ihn, und was denkst du, welches Tier wird gewinnen? Und dann sagt er, ich denke mal, das Tier, dem ich mehr zu fressen gebe. Das war eine sehr weise Antwort. Die Frage ist, wen gibst du mehr zu fressen? Welchen Menschen ernährst du? Wir haben kürzlich Taufe gefeiert, da ging es um den neuen und den alten Menschen und der alte Mensch wird beerdigt und der neue Mensch steht quasi auf. In der Praxis ist es natürlich so, dass der alte Kerl eben nicht unten bleibt, sondern dass der immer wieder hochkommt. Und dann ist die Frage, was machen wir mit dem? Geben wir dem zu essen oder tunken wir den immer wieder unter? Und geben wir unserem neuen Menschen zu essen? Das ist eigentlich unsere Aufgabe. So, was können wir machen, um mit Jesus verbunden zu bleiben? Man kann zum Beispiel miteinander reden. Macht man so ab und zu, oder? Wenn ihr mit Menschen verbunden bleiben möchtet, dann redet ihr mit denen, ihr kommuniziert. Gibt heute ja auch noch andere Möglichkeiten. Genau. Jesus sagt, wenn ihr auf meine Worte hört, also auf ihn zu hören, jetzt sagst du das beim Reden mit dabei, okay, wir haben also reden und hören. Gehorchen wäre noch eine praktische Geschichte, in ihm zu bleiben. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, dann werdet ihr auf das hören, was ich euch sage. Ihr könnt jetzt auch umgekehrt sagen, wenn ihr nicht auf das hört, was ich euch sage, dann werdet ihr nicht in mir bleiben. Also von daher, gehorchen wäre eine gute Idee und uns reinigen lassen. Wenn der Vater anfängt, manche Dinge wegzuschneiden, dass ich dann stillhalte und dass ich sage, okay Gott, wenn du magst, dann schneid mal weg. Wovon wir uns lösen sollten, ist zu denken, dass wir bei Gott was leisten müssten. Ja, Gott möchte gute Werke. Ja, Gott freut sich, wenn wir gute Werke tun. Aber im Epheser 2, 8 und 9 und im Vers 10, da sagt Paulus, dass die guten Werke im Voraus bereitet sind, damit wir in ihnen wandeln. Also wir müssen die guten Werke letztendlich noch nicht mal wirklich machen, sondern wir müssen in den guten Werken wandeln, die Gott vorbereitet hat. Also um bei Gott angesehen zu sein, um Gott wohlgefällig zu sein, müssen wir uns nicht anstrengen, sondern wir müssen Beziehung haben zu ihm. aus dieser Beziehung heraus werden dann Werke folgen. Das möchte ich auch dazu sagen. Also, was wir nicht wollen, das ist, dass Menschen sich bekehren und sagen, ich gehöre zu Jesus und sich dann in ihre Couch setzen und sagen, so, und jetzt warte ich, bis Jesus wiederkommt und ich mir dann meine Belohnung abholen kann. Sondern wenn Gott mich neu gemacht hat, wenn er mir ein neues Leben geschenkt hat, dann werde ich den Wunsch haben, dass andere Menschen das auch mitkriegen. Dann werde ich den Wunsch haben, dass Gottes Reich wächst. Und dann werde ich mich natürlich engagieren. Aber ich tue es nicht, weil ich muss. Ich tue es nicht, weil ich Frucht bringen muss. Sondern ich tue es, weil der neue Mensch in mir den Wunsch hat, Gott eine Freude zu machen. Ich meine, die meisten von uns, die haben die Erfahrung, wie man Beziehung führt. Die waren schon mal verliebt oder sind es immer noch. Und es ist doch klar, wenn du jemanden liebst, dann wirst du Dinge tun, die dem gefallen, oder? Vor kurzem kam wieder Dirty Dancing im Fernsehen. Ich bin tatsächlich damals ins Kino gegangen. Mit meiner damals noch nicht Frau. Gut, hat mir jetzt nicht furchtbar geschadet, aber es hat mir geholfen. Und ich mache alles Mögliche. Ich mache Dinge, die meiner Frau gefallen. Ich versuche Dinge zu tun, die ihr eine Freude machen, weil sie mich sonst verlässt. Das hat sie mir angedroht, hat sie gesagt, Wolfgang, wenn du das nicht tust, ich sag dir das. Nee, Quatsch, ich mache es, weil ich sie lieb habe und weil ich ihr eine Freude machen will. Und so ist mir Gott auch. Und so versucht diese guten Werke einfach als Ausdruck unserer Beziehung zu Gott, als unsere Liebe zu ihm zu sehen. Und dann können wir vollkommen entspannt und ohne Druck auch solche Dinge lesen wie mit dieser Frucht. Und wir können auf der anderen Seite vollkommen entspannt für Gott die Welt bewegen. Und das, was wir vorher gesungen haben, diese Menschen, diese Stadt, diese Straßen, die gehören Gott, das passiert nicht von alleine. Gott hat keine Hände als unsere Hände. Und ja, wir sind da gefordert. Aber nicht, weil wir müssen. Nicht, weil wir Angst haben, dass wir abgeschnitten werden, weil wir nicht genügend gute Werke tun. Das ist nicht die Botschaft dieses Textes, sondern weil wir Beziehung zu ihm haben und weil wir ihn lieben. Amen. Vater, ich danke dir, dass du eine befreiende Botschaft für uns hast. Ich danke dir, Herr, dass du eine gute Botschaft für uns hast. Ich danke dir, Herr, dass du uns befreit hast, dass du uns liebst, bedingungslos. Und ich wünsche mir, Herr, dass wir solche Menschen werden, die diese Liebe aufsaugen, die sich an dieser Liebe freuen, an dieser bedingungslosen Liebe. Und dass wir auf der anderen Seite Leute sind, die von dieser Liebe getrieben diese Welt wirklich auf den Kopf stellen. So wie es über die ersten Apostel geheißen hat, dass die ganze Welt in Aufruhr versetzen. Nicht, weil sie es gemacht haben, weil sie mussten, weil sie Angst hatten vor dir, sondern weil sie so eine gute Erfahrung gemacht hatten und weil sie gewusst haben, es gibt kein besseres Angebot, als dass Gott uns liebt. Und das müssen die Menschen erfahren. Und so wünsche ich mir einfach, Herr, dass wir als Gemeinde auch in die Richtung vorwärts gehen können. Dass wir getragen von deiner grenzenlosen Liebe und Gnade und Freundlichkeit einfach auch mit den Menschen in unserer Umgebung darüber reden, dass wir deine Botschaft weitergeben und dass wir uns mit ganzer Kraft dafür einsetzen, damit möglichst viele Menschen was von dir mitkriegen. Und dass möglichst jeder hier, auch in unserer Gemeinde, sein Potenzial entfalten kann, wachsen kann, dass jeder vom anderen getragen wird und dass wir eine liebevolle Gemeinschaft sind, die dir Ehre macht. Und dass wir das erfahren, was in diesem Text auch drin steht, Herr, dass unsere Gebete erhört werden, weil unser Denken umgewandelt wird, Herr, dass wir nicht mehr um die Dinge bitten, die uns wichtig sind, aber dir nicht, sondern dass wir uns um die Dinge kümmern, die dir am Herzen liegen und dass du diese Bitten dann auch gerne erhörst und gerne gibst, Herr. Ich möchte dir danken, Vater, dass du da bist und möchte dich bitten, Herr, dass du dieses Werk in uns tust und dass du diese Frucht in uns wachsen lässt und dass wir mit dir zusammen dafür sorgen, dass die Schädlinge aus unserem Leben draußen bleiben, dass das Unkraut getilgt wird und dass genügend Nährstoffe im Boden drin sind, Herr. Mach du unsere Augen und unsere Herzen dafür einfach offen, dass wir die Umstände in unserem Leben richtig bewerten können und dass wir dich wirken lassen, so wie du es möchtest. Amen.